Für mich stand nach einem halben Jahr Selbstständigkeit fest, dass ich das nie wieder anders möchte.
Ich wollte überhaupt gar nicht selbstständig werden. Das ist aus Versehen passiert.
Wir haben eigentlich schon sehr lange gesagt, dass wir mal was zusammen machen müssten im Business. Aber wir hatten keine Idee. Und dann blieb das halt so eine Idee ohne Idee.
Online geht das ja nicht. Und Annette und ich haben so gesagt, Moment mal. Das waren eben Phasen, wo wir viel zu viel zu tun hatten und wo es eigentlich nicht gut war, wo wir das nicht gut geplant haben, wo wir noch jemanden hätten einstellen müssen vielleicht oder so.
Wir sind beide total glücklich, dass wir jetzt endlich zusammenarbeiten und zwar so richtig, also so ernsthaft mit. Wir treffen Entscheidungen zusammen, wir zelebrieren das Vier-Augen-Prinzip auch sehr stark.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes VGSD Story. Ich grüße euch alle. Heute wieder eine sehr spezielle Folge, weil wir sind heute zu viert. Ich fange mal mit dem Esel an, das bin ich, Lars Bösel, wie immer euer VGSD-Podcast-Host und wir machen das heute zu zweit, nämlich an meiner Seite ist die Maximiliane. Herzlich willkommen, Maximiliane.
Hallo, vielen Dank, ich freue mich auch.
Du bist ganz weit im Norden, nämlich in Norwegen, also wenn wir weite Entfernung haben und ihr solltet das hören, tragt uns nach, die Leitung ist lang. Und wir haben zwei Special-Frauen als Gäste heute, nämlich die Annette Lindstedt und Tanja Schürmann von Lindmanns lebendiger Online-Veranstaltung. Auch euch begrüße ich ganz, ganz herzlich.
Hallo.
Hallo.
Wir starten ja immer, dass wir uns so ein klein bisschen vorstellen. Das heißt, ich würde euch einfach mal bitten, dass wir damit starten, dass ihr mal sagt, wo seid ihr denn jetzt zugeschaltet? Wir arbeiten ja nach wie vor online. Von wo aus seid ihr dabei? Und und dann würden wir einfach mal anfangen, euch ein bisschen auszufragen, wer ihr so seid, wo ihr herkommt, was ihr so macht.
Ja, ich, Annette, sitze in Heidelberg.
Genau, und ich bin Tanja und ich sitze in Dortmund. Und das sind unsere beiden Büros.
Das heißt, ihr arbeitet immer sozusagen aus der Ferne?
Ja, komplett. Also wir sehen uns auch selten in echt. Klappt aber sehr gut, wir sind es gewöhnt.
Ja. Nun ist das ja heute eine spezielle Folge dahingehend, dass wir auch das erste Mal zwei Gäste haben, die wir so abwechselnd interviewen. Und ich würde gerne mit euch anfangen und dann natürlich auch also abwechselnd von der Maximiliane Fragen an euch geben, dass wir mal ein bisschen erfahren, wie ihr eigentlich erstmal einzeln unterwegs wart, weil jetzt seid ihr ja sozusagen als ein Team unterwegs mit eurer Firma. Und ihr seid ja irgendwie dahin gekommen, wo ihr heute seid, aber ihr habt ja ein Leben davor gehabt. Und das interessiert uns natürlich ganz besonders, dass ihr uns einmal erzählt, wie seid ihr beruflich gestartet, wie seid ihr gegebenenfalls von einer Festanstellung in eine Selbstständigkeit gekommen. Also erzählt ein bisschen was von euch. So was für uns interessant sein könnte.
Wer fängt an?
Annette.
Okay. Immer muss ich anfangen. Wie bin ich in die Selbstständigkeit gekommen? Ich habe knapp 10 Jahre als Angestellte verbracht in verschiedensten Jobs. Übergreifendes Thema war meist Weiterbildung. Und irgendwann in den 90ern wurde ich mit dem Online-Virus infiziert und habe in den Anfängen von E-Learning viele Dinge gelernt und spannende Sachen gemacht. Und war vom Startup bis zum Großunternehmen in verschiedenen Bereichen unterwegs. Und was mich aber immer und zunehmend mehr gestört hat an der Anstellung, war der mangelnde Gestaltungsspielraum. Also selbst wenn ich dann eine Führungsposition hatte und mir vorher viel versprochen wurde, was ich denn nun alles gestalten dürfe und wie toll ich denn Sachen entscheiden dürfe, stellte sich hinterher dann doch immer raus, ich durfte noch nicht mal einen Bleistift selbst bestellen und das hat mich zunehmend genervt. Und ich hatte dann schon länger die Idee mit einer Selbstständigkeit im Kopf, habe dann aber gedacht, womit eigentlich? Ich kann ja nichts, aber Projektmanagement und so, womit mache ich mich selbstständig? Und dann endete das letzte Anstellungsverhältnis ein bisschen unschön vorm Arbeitsgericht und das war dann so der letzte Auslöser, der mir ganz klar gemacht hat, ich möchte nie wieder einen Chef haben und ich möchte mich selbstständig machen. Und dann bin ich gestartet und habe erstmal einen Bauchladen angeboten aus E-Learning-Konzeptionen, alles, was mit Sprache zu tun hat, weil das Schreiben tatsächlich eine Klammer war in den verschiedenen Berufen, die ich vorher hatte. Ich habe immer irgendwo Richtung Marketing, Vertrieb, Projektmanagement gearbeitet und habe immer viel geschrieben, Angebote, Pressemeldungen, Webseiten. Vor allem im Startup muss man ja viel selbst machen und habe mich dann mit einem Bauchladen aus Kommunikationsangeboten selbstständig gemacht und habe das über die Jahre dann immer mehr zugespitzt. Also jetzt, bevor wir Lindmanns gegründet haben, war ich als Kommunikationsberaterin unterwegs in der Unternehmenskommunikation, habe auch Texte geschrieben, aber auch beraten, Workshops gegeben. Ja, das war so das, was ich bis zum Schluss gemacht habe.
Okay, daher kam der Name auch Worthauerei.
Ja, genau,
so,
genau.
Das hört sich so brutal an. Ich habe natürlich mal so ein bisschen auf euren Internetseiten
geguckt. Ja, das polarisiert ein bisschen.
Macht an, nach Macht an und Zuhauen. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, also so ein doch, ja, also unüblichen Namen zu wählen?
Ich habe schlappe 2 Jahre, glaube ich, drüber nachgedacht, wie ich das Ding nennen kann. Okay. Ja, das ist ganz witzig, weil die Assoziationen zu dem Namen tatsächlich sehr unterschiedlich sind. Viele, wie du, empfinden das als so, ja, mächtig oder bisschen brutal.
War der erste Eindruck.
Ja, meine Assoziation ist eher die der Bildhauerei, nur mit Worten. Und genau das macht diesen textlastigen Job ja auch aus. Also ein Bildhauer kloppt ja aus einem groben Stein was Kunstvolles raus. Und ein Teil meines Jobs war es auch, weil ich sehr viel Redaktion gemacht habe. Also manchmal habe ich dann so unbehauene Textblöcke bekommen und was Schönes rausgeschliffen. Also für mich hat es eher so diese Kombination aus Handwerk und Kreativität. Und deswegen fand ich den Namen eigentlich auch sehr passend. Aber natürlich hat man auch die Assoziation des Schuftens im Bergwerk oder gar den Fleischhauer. Ja. Das kann man natürlich auch so interpretieren. Und manchmal ist das ja auch ein Knochenjob. Also für mich passt der Name komplett rundum. Und ich mag den immer.
Er macht neugierig. Also mich hat er neugierig gemacht, weil er löst ja was aus.
Ne? Genau.
Und dieses Auslösen sorgt ja dafür, dass man sozusagen mal dahinter gucken möchte. Mhm. Ja.
Genau.
Ja, super. Danke schon mal.
Würdest du denn deine ersten Jahre in der Selbstständigkeit auch als Knochenjob bezeichnen, als Schufterei? Wie war das am Anfang?
Das ist eine gute Frage. Jein, also ich bin relativ gut gestartet. Also ich hatte, ich war damals schon recht gut vernetzt aus meinen früheren Angestelltenjobs. Und bin mit ein bisschen Rückenwind in die Selbstständigkeit gestartet. Sprich, ich habe erste Aufträge von ehemaligen Kolleginnen und Kollegen bekommen. Und ich habe es nicht als wirklich einen Knochenjob empfunden. Zeitweise schon. Ich hatte dann irgendwann ein Großprojekt, was ich ganz alleine gestemmt habe. Da war ich dann zeitweise auch schon tatsächlich überlastet, das stimmt. Ja, ich habe das sehr genossen. Also für mich stand nach einem halben Jahr Selbstständigkeit fest, dass ich das nie wieder anders möchte. Wow. Und das ist jetzt 18 Jahre her oder so.
Ja, das hätte ich jetzt gesagt. 18 Jahre bist du jetzt selbstständig.
2003. Ja. Ja, und sehr glücklich. Und ich habe immer mal wieder ein Angebot bekommen. Also jetzt nicht dauernd Headhunter oder so. Aber kam schon immer mal eine Option über den Weg. Und ich habe immer gesagt, nee, ich bleib frei. Das ist mir auch sehr wichtig. Und das ist auch das, also ich habe ja am Anfang gesagt, dass mich der mangelnde Gestaltungsspielraum immer gestört hat. Und das ist eins der vielen Dinge an der Selbstständigkeit, die ich sehr schätze. Dass ich eigentlich machen kann, was ich will, im gewissen Rahmen.
Cool.
Ja.
Ja, Tanja, dann erzähl du doch mal von dir.
Ja, bei mir ist vieles ganz anders und manches ganz genauso. Was anders ist, ich wollte überhaupt gar nicht selbstständig werden sein. Das ist aus Versehen passiert. Also ich habe BWL studiert und danach habe ich an einem Lehrstuhl gearbeitet für Unternehmensgründung. Wir haben also geforscht, wie man Unternehmen gründet und ich war mir ganz sicher, ich bin kein Unternehmer, ich habe keine Lust auf Mitarbeiter und auf diese ganzen Geschichten. Ich möchte, dass andere Leute diese Strukturen schaffen und dann kann ich irgendwie das tun, was ich da will. Und das habe ich gedacht. Und dann war ich auch 5 Jahre in einem Marktforschungsinstitut als Projektleitung. Das fand ich auch spannend. Ganz viele verschiedene Themen als Marktforscher. Und dann habe ich ein Kind adoptiert, 2006. Und naja, das dauert dann so 3 Jahre. Mit so einem Adoptivkind dauert es ein bisschen, bis man wieder in die richtige Welt zurückfinden kann und wieder arbeiten kann. Das ist auch ein großes Projekt gewesen. Und ich wollte dann aber wieder arbeiten, wollte aber dann wieder genauso viel Gestaltungsspielraum haben, wie ich in meinen vorherigen Jobs hatte. Ich hatte nämlich ganz viel, nicht so wie die Annette. Ich war auch nicht in großen Unternehmen. Da wollte ich nie hin, das wusste ich. Immer nur so kleine Einheiten, projektorientiertes Arbeiten und so. Und ich durfte mir immer meine Arbeitszeit einteilen, auch wenn es immer sehr viel war. Und ich konnte machen, also nicht, was ich wollte, aber es war immer, die Ziele waren vorgegeben. Und ich durfte irgendwie im Prinzip entscheiden, wie ich da hinkomme. Und das fand ich immer schon toll. Und solche Jobs mit Verantwortung und so zielorientiert gab es nicht in Teilzeit, wenn man ein Kind im Kindergarten hat. Das gab es einfach nicht angestellt. Und dann kamen Menschen aus meinen früheren Arbeitsverhältnissen auf mich zu und sagten, wir haben zwar jetzt einen neuen Marktforscher eingestellt, aber hier kann keiner mehr schreiben. Du hast doch früher immer alles geschrieben. Das ist mir dann auch aufgefallen, dass ich immer in jedem Job die Aushänge geschrieben habe und die von der Pressemitteilung über die Forschungsberichte und so weiter. Und dann habe ich für meine ehemaligen Arbeitgeber erstmal was geschrieben. Und dann habe ich festgestellt, dass das ein Beruf ist. Freie Texterin. Und ich habe dann immer mehr Leute kennengelernt, habe für eine Agentur geschrieben, habe Grafikerinnen kennengelernt, die mich dann immer mit in ihre Projekte mit ins Boot holten. Und ich kriegte immer mehr Textaufträge. Und ich bin auf ein Netzwerk gestoßen. Dazu kommen wir noch, weil da haben die Annette und ich uns nämlich kennengelernt. Das hieß Texttreff. Ein Netzwerk von wortstarken Frauen. Und da habe ich erfahren, dass das ein Beruf ist. Und da habe ich mir viel Anregungen geholt, wie das funktioniert, so als Texterin auf dem Markt zu sein. Und das ist jetzt auch schon, genau, ich war gut 11 Jahre selbstständig, bevor Annette und ich dann uns als Team selbstständig gemacht haben.
Annette hat ja gesagt, sie hat ziemlich Rückenwind bekommen, als sie sich selbstständig gemacht hat. Wie war das bei dir?
Ich habe ja nicht gleich Vollzeit gearbeitet. Das ging ja auch immer gar nicht. Was ich schön fand, ist, dass ich, also Rückenwind auch, ich war auch gut vernetzt, tatsächlich. Das hilft immer, weil man dann sich um die ersten Aufträge nicht so kümmern muss. Man erzählt dann rum, was man so macht und dann findet sich immer einer, der einen kennt, der das braucht. Das ist wirklich das große Geheimnis, wie wir beide angefangen haben. Und das Vernetzen hat geholfen. Das war der eine Rückenwind und der andere hatte ich keinen Rückenwind. Ich hatte ein Kind zu Hause und ich hatte einen Mann, der hat ganz viel gearbeitet, weil einer musste ja dann diese 3 Jahre da auch das Geld verdienen. Und ich konnte immer nur dann arbeiten, wenn der kleine Mann im Kindergarten war und wenn die Oma aufgepasst hat und so. Hatte ich aber. Also Rückenwind in der Familie. Meine Mutter ist gekommen, wenn ich Außentermine hatte und hat sich um das Kind gekümmert. Das ist eben nochmal ein anderer Aspekt von Selbstständigkeit, wenn man für so ein Kind zuständig ist. Da habe ich im Texttreff auch viele Frauen kennengelernt, die deswegen auch selbstständig geworden sind, weil sie das flexibel mit dem Kinder haben und dem mit diesen Pflichten verbinden können. Ja, und Rückenwind, den habe ich mir selber gemacht. Also ist jetzt keiner, der darauf wartet und sagt so. Ja.
Genau. Aber gab es Situationen in der Zeit, wo du jetzt selbstständig warst, wo du auch überlegt hast, mal dich wieder fest anstellen zu lassen? Mhm. Weil man ja natürlich auch sehr viel Eigenverantwortung hat, ja?
Genau. Ich allein aus mehreren Gründen. Erstens wollte ich ja gar nicht selbstständig sein. Das hat sich auch lange nicht geändert. Ich habe immer gedacht, das kannst du jetzt machen. Aber wenn der kleine Mann ein bisschen größer ist und du mehr Zeit hast, dann gehst du wieder richtig arbeiten. Das war für mich irgendwie nur so ein Nebenbei Beschäftigung. Ich habe ja auch nie Vollzeit gearbeitet. Ich habe dann immer gesagt, noch ein Projekt. Ich kann hier ein bisschen was dazu. Das sind ganz schreckliche Wörter, so dazu verdienen und drin bleiben. Ich habe das vor allen Dingen auch gemacht, damit mein Hirn nicht einschläft, sondern ich wollte einfach anspruchsvolle Sachen machen. Und dann habe ich aber gedacht, ich wollte vor allen Dingen wieder Kollegen haben. Also alleine zu Hause arbeiten wollte ich definitiv nicht. Das habe ich lange gemacht. Also ich bin ja fast 11 Jahre alleine unterwegs gewesen und habe das wirklich zunehmend immer mehr gehasst.
Also, ich auch.
Ja. Ich habe mich ein paar Mal beworben, aber das war dann auch, 10-12 Stunden hatte ich nicht übrig. Und außerdem, wenn man, je länger man selbstständig ist und draußen bleibt, desto schwieriger ist es, eine anspruchsvolle Stelle zu finden, wo man wirklich wieder was Vernünftiges tun kann.
Ja. Das stimmt, und vor allen Dingen, wo man auch diesen Raum hat.
Genau.
Diesen Raum zur Selbstbestimmung. Den gibt es zwar inzwischen schon in manchen Firmen, aber in ganz vielen halt natürlich noch nicht. Jetzt hast du uns schon ein Stichwort gegeben, dass du gesagt hast, ihr habt euch kennengelernt über ein Netzwerk. Wie lange hat das denn gedauert, als ihr euch kennengelernt habt oder vom Kennenlernen und schnuppern miteinander, bis ihr auf die Idee gekommen seid, was Gemeinsames zu machen?
Also die Idee, was gemeinsam zu machen, haben wir so auf einer theoretische Idee relativ bald schon gehabt. Also wir haben uns kennengelernt und haben dann recht bald zusammen so ein jährliches Netzwerkevent mitorganisiert, wir beiden. Und da in der gemeinsamen, also wir haben tatsächlich Veranstaltungsmanagement-Erfahrung im Analogen, auch wenn es nur ehrenamtlich war, war es trotzdem eine große, große Veranstaltung. Die haben wir mit einem Orga-Team, wir beiden zusammen organisiert und haben da schon festgestellt, dass wir sehr ähnlich ticken in vielerlei Hinsicht und sind Freundinnen geworden, natürlich erstmal in erster Linie und haben bestimmt ich kann das nicht datieren, Tanja, aber nach 1-2 Jahren haben wir bestimmt, wir haben dann auch ein Erfolgsteam zusammen gegründet und uns gegenseitig so ein bisschen gepusht, weil mir ging das auch so, dieses Alleinearbeiten hat mich zunehmend genervt. Und dann haben wir versucht, wenigstens auch ohne gemeinsames Projekt so ein bisschen was gemeinsam zu machen. Und wir haben eigentlich schon sehr lange gesagt, dass wir mal was zusammen machen müssten im Business, weil wir schon früh die Idee hatten, das könnte was werden, weil wir in vielerlei Hinsicht ähnlich ticken, aber wir hatten keine Idee. Und dann blieb das halt so eine Idee ohne Idee.
Cool. Ja, bevor wir vielleicht darauf kommen und ich wieder an Maxi übergebe, eine Frage, die mich beschäftigt. Ihr habt ja beide gesagt, und ich glaube, das ist ein Thema, da kann ich mich einschließen, was viele Selbstständige betrifft, das ist dieses alleine arbeiten und doch den Wunsch haben nach intensivem sozialen Austausch, weil wir haben halt im Normalfall nicht die Möglichkeit, mal schnell an Kaffeetresen zu gehen und uns mit Leuten auseinanderzusetzen oder zu bequatschen. Es ist ja der, man arbeitet jetzt in einem Coworking-Space oder irgendwie beim Kunden oder sowas. Habt ihr denn Möglichkeiten gefunden für euch in eurer Selbstständigkeit, bevor ihr dieses Netzwerk hattet, auch andere Wege zu finden, um Kontakt und sozialen Kontakt herzustellen mit anderen, also um nicht alleine zu sein?
Bei mir gab es keinen vor dem Netzwerk. Ich habe, als die ersten Textaufträge kamen, habe ich dieses Online-Netzwerk gehabt und konnte mich zumindest über einen Chat online mit diesen ganzen Frauen austauschen und hatte das Gefühl, ich bin in dem Beruf nicht alleine. Das war schon mal gut. Und über dieses Netzwerk und auch, weil ich wirklich auch jährlich zu den Präsenzveranstaltungen gegangen bin, habe ich Leute kennengelernt, mit denen ich einzelne Projekte zusammen gemacht habe. Weil ich wusste ganz viel über die und die über mich. Und dann weiß man, wenn man viel miteinander redet, weiß man, was kann der andere. Und wenn man dann ein größeres Projekt hat, dann nimmt man mal jemanden dazu, so projektweise. Mhm. Und das hat mir sehr geholfen, aber es ist eben immer nur eins. Und ich habe immer, wenn ich gejammert habe, ich bin hier so ein, und haben alle gesagt, geh doch in ein Coworking. Und dann habe ich gedacht, nee, zu Hause habe ich es so schön hier und ich habe es wirklich gemütlich zu Hause. Ich will da nicht hin. Das nutzt mir auch nichts. Und im Nachhinein, ich habe auch verstanden, bevor ich mit Annette hier gegründet habe, ich wollte jemanden haben, der mit mir diese strategischen Entscheidungen auch mal gemeinsam macht. Nicht immer nur Kaffeepause. Da hatte ich inzwischen hinterher ganz viele Leute, mit die ich mal anrufen konnte, mit denen man mal was besprechen konnte. Aber am Ende musste ich doch mal alle Entscheidungen treffen und wie die Website werden soll, wie mein Portfolio ist, wie meine Preise sind und so weiter. Und das ist jetzt alles seit anderthalb Jahren komplett anders. Solche Entscheidungen treffe ich einfach nicht mehr alleine.
Also bei mir war das ähnlich. Ich habe tatsächlich auch so Versuche unternommen und bin mal in Coworking Space gegangen und dann ist genau das passiert, was Tanja schildert. Ja, man schwätzt halt mal, aber so wirklich einen echten Austausch übers Business gibt es dann nicht. Entweder weil die alle, also ich meine, man geht ja dahin, um zu arbeiten und nicht jetzt um stundenlang zu reden. Und viele waren dann einfach aus ganz anderen Branchen und so. Klar ist es schön, dann mal so einen Austausch zu haben, aber es ist eben kein wirklich businessbezogener Austausch gewesen. Ich bin dann auch eine Weile, habe ich als feste Freie in einer Agentur gearbeitet. Das war eigentlich auch eine ganz schöne Zeit. Da habe ich dann aber auch wieder nur so projektweise mit den Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet. Es war ganz schön, weil die mich auch sehr schön eingebunden haben. Das hat mir gut gefallen. Aber ja, jetzt ist halt ganz anders.
Ja, zum Glück habt ihr euch kennengelernt.
Das stimmt.
Jetzt hast du vorhin schon gesagt, ihr habt sofort gemerkt, ihr seid auf einer Wellenlänge, es war ein Match und dann mit eurer Idee. Wie seid ihr dann darauf gekommen, das zu machen, was ihr jetzt macht? Weil es ist ja ganz oft so, das habt ihr ja auch schon gesagt, okay, ich mache mich selbstständig, aber mit was überhaupt? Wie seid ihr auf eure Idee gekommen letzten Endes?
Erzähl ich dann, ja.
Wir haben eben jedes Jahr diese Veranstaltung zusammen organisiert und zwar mit einem Team, aber wir beide, da wir organisatorisch immer ganz schnell sind, haben wir da ziemlich viel so den Überbau, organisatorischen Überbau gemacht. Und letztes Jahr, 2020, fiel diese riesige Veranstaltung aus, weil Corona war. Das ist im Mai gewesen letztes Jahr und das war auch sehr plötzlich, dass es ausfiel. Und das ist eine Veranstaltung von der Größenordnung, es sind 5 Tage, treffen sich 130 Frauen in so einem alten Kloster und machen da Workshops miteinander und es ist also ziemlich aufwendig alles. Und es ist auch eine sehr emotionale Veranstaltung. Die Leute mögen sich alle da, die treffen sich wieder einmal im Jahr und das ist auch, da gibt es auch drumherum Tanz und ganz viel Gequatsche. Also es ist einfach unheimlich schön. Ganz, ganz schöne Veranstaltung. Und dann haben alle gesagt, ah, schade, das muss ausfallen. Online wollen wir das nicht. Weil online geht das ja nicht. Und Annette und ich haben so gesagt, Moment mal, das glauben wir noch nicht so. Und dann haben wir wirklich ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen und haben gesagt, wir können uns das gut vorstellen, aber ganz anders. Und dann haben wir erst mal gefragt und haben rausgefunden, was müsste denn sein, wenn wir es online machen? Was würde euch denn dann, wie könnte das denn sein? Und dann haben wir zusammen mit einem bisschen abgewandelten Team, weil das waren dann auch Leute, die sich online, die online Spaß hatten, diese Veranstaltung online umgesetzt letztes Jahr. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Die Leute waren wirklich ganz glücklich. Es flossen wieder Rührungstränchen. Und es war, obwohl das online war, war alles wunderschön, aber ganz anders. Und dann haben Annette und ich gesagt, ich glaube, wir haben auf Anhieb ein paar Sachen richtig gemacht, wie man so eine Veranstaltung lebendig und persönlich macht. Und lass uns doch mal gucken, ob wir nicht anderen erzählen können, wie das geht. Wir wollten nur beraten. Wir wollten keine Veranstaltung umsetzen. Wir wollten keine Veranstaltungsagentur werden. Richtig?
Nee. Wollten wir erst nicht. Nee. Nee, wir wollten eigentlich nur schlau beraten.
Genau. Ja. Dann haben wir ein paar Leute beraten und dann sagten die, das hört sich alles super an. Genauso machen wir das. Können Sie das auch für uns umsetzen?
Und wir genau. So, ja. Okay, ja, immer an den richtigen oder falschen Stellen ja gesagt. Und genau. Ja, so sind wir eine Veranstaltungsagentur geworden. Also das ist jetzt sehr verkürzt.
Sehr verkürzt, ja.
Das heißt, ihr habt dann beide zusammen eine Firma gegründet?
Sehr schnell.
Ja, also, im Juni.
Wir haben die ersten Gespräche geführt und dann waren eben auch schon eine Bestellung für eine Veranstaltung, die wir umsetzen sollten. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt... das müssen wir gleich richtig machen. Wer weiß, was draus wird, machen wir gleich mal einen Vertrag. Und dann haben wir eine GbR gegründet und haben tatsächlich auch einen GbR-Vertrag zusammengebastelt, den wir auch noch nicht verändert haben. Der gilt auch immer noch, also nach anderthalb Jahren. Wir haben das sehr schnell gemacht. Wir hatten ganz, ganz schnell eine Website. Ich meine, schreiben können wir relativ schnell. Mhm. Und wir wollten das einfach, die war nicht schön. Hat ein Logo, das sage ich jetzt nicht, das hat ja Annette gemacht, das war auch schön. aber ich sag mal, wir sind Texterinnen und keine Grafikerinnen und deswegen, so sah das alles auch aus.
Aber wir wollten halt nicht 2 Monate über ein Website-Konzept nachdenken, ja, weil das musste schnell gehen. Das war ja mitten im pandemischen Geschehen sozusagen und wir hatten so das Gefühl, also wenn, dann müssen wir das Pferd jetzt satteln und reiten. Ja.
Sehr mutig.
Dann kann man ja bei euch fast sagen, dass Corona dazu zu eurer Zusammenarbeit auch beigetragen hat, oder?
Ja, nicht fast und nicht beigetragen. Also ich das denke, war Anlass, das war der Auslöser. Ja.
Dass ich das richtig verstehe. Das heißt, ihr habt dann angefangen, also nicht nur Veranstaltungen zu beraten, sondern ihr habt Veranstaltungen organisiert. Online oder inzwischen auch wieder live?
Nee.
Nur online?
Nur online. Ja. Wir sind da ja sehr pingelig mit den Wörtern. Live machen wir das natürlich, weil, also ja, das ist so.
Live online.
Genau. Da draußen sind ja ganz viele Wörter, ne? Digitale Veranstaltungen und so weiter. Wir nennen es nicht virtuell. Und das ist es alles nicht. Wir machen Online-Veranstaltungen. Die finden online statt. Ansonsten sind es Veranstaltungen. Da treffen sich Menschen. Und das ist der Hauptgrund, warum wir, also wir machen auch vor allen Dingen Veranstaltungen, wo wir einen Raum schaffen, online, wo sich Leute treffen können, egal wo sie sind, in Norwegen, in Dortmund, in Heidelberg. Und wo sitzt du eigentlich, Lars?
In Berlin. Oh ja,
Berlin.
In Berlin, direkt in der Mitte der Stadt.
Genau. Und das hier, was wir hier machen, ist auch live, also für uns jetzt hier. es ist online. Es ist eben nicht digital, sondern es sprechen richtige Menschen miteinander. Wir benutzen auch analoge Elemente. Und es ist nicht nur virtuell. Wir tun nicht nur so, als ob wir eine Veranstaltung machen, sondern wir machen eine Veranstaltung. Eine richtig echte Live-Veranstaltung mit dem kleinen Unterschied, dass wir uns nicht in einem Raum treffen, sondern online. So.
Was macht ihr denn anders als andere? Ich meine, ihr seid ja erfolgreich, so schlussfolgere ich ja. Weil den Termin zu finden, da hat man gar nicht so viel Möglichkeiten. Um nicht zu sagen, es gab nur eine, nämlich heute. Also das heißt ja, ihr seid erfolgreich, das heißt, ihr müsst irgendwas anders machen oder ist der Markt so groß, nach wie vor?
Es ist, glaube ich, eine Kombination. Also wir haben sicherlich Glück gehabt, dass die Lage so war, wie sie war, vor allem im Sommer 2020. Das hat uns natürlich eine Nachfrage beschert, die es vorher in dem Maße nicht gab. Aber ich glaube, was machen wir anders? Ich denke, es spielt uns sehr in die Karten, dass wir beide diesen Kommunikations-Background haben, gut beraten können, lange beraten haben, gut rausfinden, was Leute wirklich brauchen. Also wenn wir uns mit Kunden treffen, fragen wir immer zuallererst, was ist denn das Ziel der Veranstaltung überhaupt? Ja, weil daraus ergeben sich alle anderen Schritte. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wir fangen nicht damit an, über Technik zu reden. Und wir kippen auch nicht nur Technik auf den Hof. Das ist auch ganz wichtig. Also die Technik kommt eigentlich ganz am Ende. Weil wir immer erstmal drüber sprechen, was ist das Ziel der Veranstaltung? Wer soll da hinkommen? Was wollt ihr erreichen? Wie soll die Atmosphäre sein? Das sind Dinge, die wir abfragen. Und dann bauen wir das um entsprechend.
Wenn ihr diese Sachen organisiert und koordiniert und auf die Beine stellt, wie organisiert ihr denn dann eure Zusammenarbeit? Weil ich meine, Heidelberg, Dortmund, ihr macht ja dann wahrscheinlich auch sehr viel online miteinander, oder?
Ja, wir Annette und ich, wir treffen uns jeden Tag eigentlich online in Zoom. Wir haben ein Videobüro quasi. Wir telefonieren zwischendurch. Auch da sind Medienwechsel mal ganz wichtig. Wenn wir ganz viel Meetings mit Kunden hatten, dann habe ich auch... Ja. Geht die Annette auch mal mit dem Hund spazieren und wir besprechen was. Das ist auch schön. Dann können wir dann mal ein bisschen miteinander reden, aber Telefon. Wir haben natürlich ziemlich schnell lernen müssen, wie wir alles, was wir wissen. Natürlich, alles ist irgendwo in der Cloud, damit man von Heidelberg und Dortmund aus darauf zugreifen kann, als man die IT so gestrickt hat, dass man das alles gemeinsam nutzen kann. Und organisatorisch, das ging, ja, wir haben jetzt einen großen Schritt. Wir haben jetzt, wir haben bisher alles zu zweit gemacht. Das geht dann nach anderthalb Jahren telepathisch quasi. Ich weiß, was Annette denkt. Ich weiß auch, was sie schreibt. Ich kann ihre Sätze einfach zu Ende bringen. Aber wir haben jetzt seit Mitte September eine Projektmanagerin eingestellt und machen jetzt das Projektmanagement zu dritt und fangen wieder von vorne an, alles neu zu organisieren. Wie macht man das jetzt zu dritt? Was muss die eigentlich alles wissen, was für uns schon so selbstverständlich ist? Und die typischen Wachstumsschmerzen von Unternehmen, die ich nie haben wollte, weil ich ja nie selbstständig werden wollte.
Ja, genau. Also vor der Projektmanagerin kam auch noch eine ganze Ladung Werkstudierende, die wir an Bord haben, weil wir ja manchmal in Veranstaltungen mit 5, 6 Leuten sitzen, je nachdem, wie aufwendig und komplex die sind, was so im Hintergrund an Regie passieren muss. Manchmal haben wir Telefonsupport mit dabei oder andere Dinge und auch das wäre zu zweit gar nicht mehr zu stemmen. Und das war eigentlich schon so der erste Schritt. Ich weiß noch, was wir für Bauchschmerzen hatten, als wir unseren ersten Werkstudierendenvertrag ich wollte auch nie Angestellte haben, ehrlicherweise. Ja, ich fand das immer toll, selbstständig zu sein und mein Ding zu machen. Und aber nochmal diesen Schritt zu gehen, auch Verantwortung zu haben für andere und sich auch zu verpflichten und zu binden, das war schon, ja, das haben wir auch lange darüber diskutiert, wie wir das machen und ist ja dann auch bürokratisch schwierig. Zum Glück ist Tanja die Personalchefin und muss diesen ganzen Vertragskrempel machen und ich habe damit nicht so viel zu tun. Das haben wir uns dann auch aufgeteilt. Aber das sind ja auch Dinge, mit denen wir vorher nie Berührung hatten. Also unsere Buchhaltung, die haben wir schon immer selbst gemacht. Das ist kein Problem, aber das ist nochmal Next Level, diese personalbürokratischen Geschichten zu bewältigen.
Das heißt, Das bedeutet ja aber auch, ihr braucht eigentlich auch ein gutes Netzwerk an Leuten, die euch unterstützen, weil ich habe jetzt rausgehört, dass ihr ganz unterschiedliche Veranstaltungen auch in unterschiedlichen Größenordnungen macht. Also ich weiß nicht, was eure kleinste Veranstaltung ist oder was eure größte Veranstaltung ist. Das heißt, du brauchst ja dann Leute, also ich sag mal Co-Moderation, du brauchst Leute, die gegebenenfalls Technik betreuen, Chats betreuen, keine Ahnung, wie das, wenn das alles im Netz abläuft. Du brauchst natürlich sicherlich eine gewisse technische Unterstützung, aber im Endeffekt brauchst du Menschen, die sich aufeinander verlassen können. Die rekrutiert ihr alle aus eurem Netzwerk oder Bekanntenkreis oder macht ihr dann Ausschreibungen und sagt, wir haben ein großes Event, wir brauchen 5 Leute, 2 Leute, 3 Leute, keine Ahnung.
Beides. Also wir rekrutieren nicht für eine spezielle Veranstaltung, weil wir die ja auch schulen müssen. Die müssen genau wissen, was sie tun. Wir können nicht mal eben welche einsetzen, Leute, sondern wir möchten gerne, das ist das, was die Annette sagt, wir haben Studierende mit Werkverträgen an uns gebunden und die kriegen erstmal, wenn es klappt, manchmal schmeißen wir sie direkt rein und dann aber im besten Fall werden die gut eingearbeitet und werden laufen erstmal Veranstaltungen mit und es gibt ein großes Handbuch inzwischen, wo man genau nachlesen kann, wie das funktioniert, was man bei uns tun muss. Das sind ja auch alles Jobs, die gab es früher nicht. Also das kann man nicht irgendwo anders lernen, sondern eigentlich nur bei uns, wie man bei Lindmanns eine Veranstaltung betreut, weil wir ja auch eigene Leistungen haben. Und wir haben am Anfang, als wir sehr schnell welche brauchten, letztes Jahr haben wir natürlich in unseren Netzwerken rumgefragt und da sind dann natürlich Kolleginnen, die Studierende, Töchter und Söhne haben, die dann bei uns angefangen haben, natürlich. Ja. Und oder aus anderen
Netzwerken. Wir haben auch Freiberuflerinnen gehabt, ne? Also genau.
Und inzwischen haben wir auch über Ausschreibungen Leute bekommen und
Wenn ihr jetzt diesen Schritt seht, du hast ja gesagt, ich glaube, es ist schon ein großer Schritt, wenn man ihr seid ja nach wie vor selbstständig, aber wenn man dann plötzlich eine Firma hat, wo man auch Verantwortung für andere Menschen hat, wo ja auch Schicksale hinterhängen. Wenn ihr jetzt diese anderthalb Jahre oder dieses Jahr zurück betrachtet, wo waren denn da die größten Hürden für euch und vielleicht auch Dinge, wo ihr sagt, so darf es nicht bleiben? Wie seid ihr damit klargekommen, das zu organisieren? Weil das ist ja schon noch eine andere Hausnummer. Man ist nicht mehr nur für sich selbst verantwortlich. Das ist ein Unterschied.
Ja, ehrlicherweise sind wir war dieser Schritt ein bisschen fast zu spät, dass wir uns Hilfe geholt haben. Das hätten wir vielleicht sogar schon früher machen sollen. Das ist so ein Learning, was wir rausgezogen haben, dass wir da vielleicht ein bisschen zu zögerlich waren. Und
ja,
vielleicht,
was heißt denn Hilfe?
Naja, dass wir zum Beispiel jetzt fürs Projektmanagement eine Kollegin eingestellt haben. Okay. Das hätten wir eigentlich im Frühjahr schon machen sollen, jetzt aus heutiger Sicht betrachtet.
Nee, aber es waren Phasen, wo wir gesagt haben, das kann so nicht bleiben, weil es einfach zu viel ist für uns beide. Wir haben, was gesagt, wir sind sehr erfolgreich. Ja, das Geschäft hat sich so viel anders entwickelt, als wir uns das vorgestellt haben. Es wurde immer mehr, immer mehr. Und es war ein spannendes Projekt, jagte das nächste. Und die sind auch alle gleichzeitig natürlich gerne mal. Die Termine gibt der Kunde vor, ja. Mhm. Also wenn dann fünf große Veranstaltungen in einer Woche sind, dann ist das eben so. Und an den Stellen sind wir schon sehr an unsere Belastungsgrenzen gekommen. Und das hätte sicherlich geholfen, wenn unsere Projektmanagerin schon einige Monate eher da gewesen wäre. Aber das ist eben ein großer Schritt. Und dann überlegt man, ob man das wirklich machen will. Dann ist auch immer die Frage, ist das jetzt nur ein Corona-Geschäft? Mhm. Ist es nicht. Aber am Anfang wussten wir das nicht, dass sich das so durchgängig entwickelt. Inzwischen sehe ich auch, dass Präsenzveranstaltungen wieder gut weiter, dass da passiert wieder ganz, ganz viel. Aber und in dem Online-Geschäft passiert auch immer noch unglaublich viel. Das gibt jetzt inzwischen beide Welten und es gibt ganz viel Hybrid, wo das Beste aus beiden Welten zusammengepackt wird. Und die ganze Landschaft hat sich so extrem verändert, dass die Leute das gewöhnt sind, inzwischen auch Online-Veranstaltungen zu machen. Und das wird nicht aufhören. Also die Phase wird nicht geben, wo wir am Anfang sagten, ach, das wird wieder weniger. Ja, dann machen wir wieder mehr Kommunikation. Das sehen wir noch nicht so.
Also der Hauptunterschied zwischen 2020 und 2021 ist eigentlich, als zu Beginn der Pandemie kamen die Kunden und sagten, Hilfe, ich habe hier eine Präsenz, eine analoge Veranstaltung, wie mache ich das denn online oder geht das überhaupt? Das waren so die Fragen. Und 2021 kommen sie eher und sagen, ach, wir möchten das eigentlich lieber online machen, aber wie machen wir das denn jetzt richtig gut? Das ist eher die Frage. Oder wie können wir denn das, was wir letztes Jahr online so schnell handgestrickt gemacht haben, wie können wir das denn jetzt professionalisieren? Also die Ansprüche sind andere, auf jeden Fall. Und ja, genau wie Tanja sagt, das Geschäft wird weitergehen. Vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß, aber das, wir sind sehr überzeugt. Es werden auch neue Formate entwickelt und entstehen auch neue Formate. Weil die Leute jetzt gelernt haben, dass online unglaublich viele Vorteile hat. Also Verbandssitzungen, ja, Jahresmitgliederversammlungen. Wenn jetzt irgendwie 2 Stunden über Vorstandsentlastungen und solche Dinge geredet wird, da muss man nicht mehr quer durch die Republik fahren. Das ist online viel bequemer. Mhm. Und Wahlen gehen auch schneller online als analog Zettel aus der Urne zählen und so. Man sieht viel stärker die Vorteile jetzt.
Und was man daran sieht, ist auch, das hat sich total verändert in den 1,5 Jahren und es wird sich auch weiter verändern. Und unser Job ist es tatsächlich die ganze Zeit auch, sich auf diese wechselnden Dinge einzustellen. Janette ist bei uns die Tool-Queen, die sich immer in neue Tools einarbeitet. Und wir arbeiten jetzt mit Sachen, die gab es letztes Jahr noch gar nicht. Also die sind neu entwickelt worden. Oder wir müssen auch alle paar Monate mal gucken, wie haben sich die Tools verändert? Hm. Die haben neue Features, Sachen funktionieren endlich, auf die wir lange gewartet haben oder so. Oder manche Sachen, wir wollten letztens ein Tool einsetzen, das gab es dann plötzlich nicht mehr. Da ist auch ganz viel Bewegung auf dem Markt und da müssen wir immer dabei bleiben und immer gucken, nicht nur die Wünsche unserer Kunden, ja, die sind auch, haben sich ja auch verändert, aber auch dieser ganze Markt ändert sich und für unser Portfolio ändert sich dann immer so. Organisch drumherum.
Ja.
Jetzt ist euch das ja alles so passiert. So, es war ja eigentlich fast versehen. Habt ihr dann irgendwann gemerkt, dass quasi gab es irgendeinen Punkt, wo euch dann gekommen ist, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr, wir machen das jetzt wirklich?
Wir haben uns eigentlich sehr früh schon zusammengesetzt und strategisch nachgedacht, weil wir das beide gerne machen und für schlau halten. Es ist uns quasi aus Versehen passiert, so ein bisschen, aber wir sind da schon sehr strategisch rangegangen und haben uns mal ein Wochenende, tatsächlich 2020, glaube ich, das einzige Mal, wo wir uns in dem Jahr in echt getroffen haben im Sommer und haben mal ein Wochenende drüber nachgedacht, was wir genau möchten, was wir nicht machen möchten, ganz wichtig. Wichtiger Tipp an alle, die sich selbstständig machen, überleg dir genau, was du nicht machen möchtest. Ja. Und wo wir eigentlich hinwollen mit dem Ding und was wichtig wäre, um Erfolg zu haben. Das haben wir uns schon strategisch überlegt. Ja, und das war auch gut so. Und bisher halten wir uns auch meistens dran. Nee, aber ja,
wir haben große Teile überschritten. Also ich habe tatsächlich in meiner beruflichen Vergangenheit mal ein Buch geschrieben, wie schreibe ich einen Businessplan? Aber ich kann jetzt verraten, ich habe das noch nie für mich selber angewendet. Und wir sind diese ganzen Schritte komplett über, und das war auch gut so. Also wir haben zwar strategisch gedacht, wir haben gesagt, wie viel möchten wir eigentlich arbeiten und was können wir uns vorstellen so, aber wir haben nicht gedacht, wann wollen wir welche Kunden und wie viel sollen die Umsatz machen oder so. Gott sei Dank, was hätten wir überhaupt nicht abschätzen können. Das ist bei so einem innovativen Markt ist das wirklich einfach Blödsinn. Verrückt. Und wir haben auch nicht viel, das ist auch natürlich ein Business, wir haben nicht viel investiert. Wir haben unsere Infrastruktur benutzt, die wir hier hatten und wir haben nichts kaufen müssen.
Doch, wir haben große Bildschirme. Große Bildschirme. Ja, wir haben jetzt gerade so Monsterbildschirme, das war wichtig.
Genau. Ja.
Jetzt, also 2 Fragen, die ich hätte. Macht ihr denn noch euer voriges Geschäft? Also
das fragen alle.
Naja, weil es ist ja interessant, weil es hört sich ja an, als ob es Fulltime-Job wäre. Das wäre die Frage. Und wo kommen eure Kunden denn jetzt her? Weil es ist ja schon eine andere Kundengruppe als die, die ihr vorher hattet. Ist das jetzt, macht ihr Akquise oder ist es jetzt, also weiter sagen, die sind gut und probiert die mal aus oder wie läuft das? Weil das ist ja interessant für Leute, die sich selbstständig machen, die plötzlich in eine Richtung gehen, die sie vorher nicht auf dem Schirm hatten, die sich wie bei euch ergeben hat. Halt eigentlich.
Ja. Also wir können das mit den anderen Jobs erstmal abhaken, weil der Rest ist spannender. Tatsächlich, ich mache noch ein bisschen was für einzelne liebe Stammkunden. Aber auch das nur im Netzwerk. Also, genau.
Ich mache eigentlich gar nichts mehr. Und gestern hat mich ein ganz lieber Stammkunde angerufen, weil ich seine Weihnachtskarte schreiben soll. Und natürlich mache ich das aus alter guter Tradition. Aber das ist kein Beruf mehr im Moment gerade. Also das ist einfach, mache ich nicht mehr. Es ist wirklich ein Fulltime-Job und auch vielleicht für anderthalb Leute, was wir jetzt so gerade pro Person machen. Und genau. Und das andere Thema, wie kommen wir zu diesen Kunden? Das sind zwei Teile. Das eine ist, diese riesigen Netzwerke, die wir vorher hatten, aus unseren alten Berufen und auch aus dem Netzwerk Texttreff, hat uns am Anfang geholfen. Die haben nämlich auch weitererzählt, was wir da machen. Und wenn irgendwo im Internet jemand fragt, am Anfang haben die Kunden rumgefragt im Internet, kennt ihr jemanden, der sowas kann? Also so war der Markt am Anfang, weil keiner fand jemanden, der das kann. Und dann haben die Menschen, die uns kannten in unseren Netzwerken, gesagt, ja, frag doch mal die Lindmanns. Und das ist inzwischen auch unser geflügeltes Wort, so frag doch mal die Lindmanns,
die können
euch was erklären. Und durch diese ersten, das waren so die ersten Anschubser. Und dann ist es so, dass jede Veranstaltung unser Akquiseinstrument ist. Da sitzen manchmal 100, manchmal 200, manchmal 300 Leute. Und wir haben Kunden, das sind große Verbände, Ministerien, ganz große Vereinigungen und auch viele. Und da sitzen Menschen, die sind gut vernetzt. Die sind nämlich nicht nur in dem einen Verein, sondern auch noch in dem anderen Verein. Und die gehen und erzählen das weiter. Stimmt's, Annette?
Ja, also genau. Ich sage ja immer ganz gerne, genau so ging das los. Wir wurden weiterempfohlen und dann haben wir die ersten Aufträge gemacht. Und dann kam irgendwann die erste größere Veranstaltung. Das war tatsächlich so eine Verbandssitzung mit Online-Wahl, die wir gemacht haben. Und die nenne ich immer etwas despektierlich unser Superspreader-Event, weil da saßen, saßen tatsächlich in dieser einen Veranstaltung mehrere Leute, also aus dieser einen Veranstaltung sind weitere Folgeaufträge entstanden und dieser Kunde ist auch unser Stammkunde geblieben, für den machen wir inzwischen verschiedenste Sachen. Und so hat sich das entwickelt. Also wir sind tatsächlich klassisch über Weiterempfehlungen an Kunden gekommen und das ist auch sehr schön, weil wir dadurch auch im thematischen Bereich unterwegs sind, der uns sehr gut gefällt. Also das ist die eine Quelle und die andere, die so ein bisschen jetzt auch anfängt, ist, dass wir tatsächlich gefunden werden über unsere Website. Es ist jetzt ein paar Mal schon passiert, dass Leute gesagt haben, ich habe das gegoogelt und bin auf ihre Website gekommen und die hat mir gut gefallen und das hat mich überzeugt. Aber das ist ein verschwindender Anteil, also der Hauptanteil.
Macht ihr Werbung mit eurer Webseite nicht? Also das ist wirklich Leute, die suchen
zielgerichtet. Nee, die steht da und wenn wir Zeit haben, schreiben wir mal einen Blogbeitrag und streuen den auf LinkedIn und Facebook.
Wir haben große Pläne, ja. Also wir haben ganz tolle Ideen.
Wir haben keine Zeit.
Für Kommunikation und strategische Kommunikation für Lindmanns, aber wir kommen da nicht zu.
Im Moment nicht.
Das ist so ein bisschen schade. Aber ja. Ich glaube, das geht auch vielen Selbstständigen so, dass sie dann an der Stelle dann immer die Zeit sparen, sich sichtbarer zu machen.
Naja, man muss halt erstmal, es ist ja auch Prioritätensetzung, natürlich kommen die Aufträge an erster Stelle, ist ja ganz klar. Also, und die müssen erledigt werden.
Bevor wir vielleicht zu eurem Plänen kommen, habt ihr noch Lampenfieber?
Ja, so ein bisschen, also Lampenfieber. Eine gesunde Anspannung würde ich es nennen. Also wir haben gerade diese Woche wieder eine Veranstaltung gemacht und wenn ich dann den Zoom-Raum öffne, das ist immer so der Moment, und mir alles zurechtlege auf dem Desktop und kurz die Checkliste durchgehe, was muss ich alles öffnen, habe ich was vergessen, da habe ich dann schon so ein bisschen, ja, eine gesunde Anspannung würde ich es nennen.
Erlaub mir noch eine Frage, die mir gerade einfiel. Mhm. Was war die größte Panne in der Zeit? Gibt es überhaupt Pannen?
Nein.
Ja, was könnte das sein, eine Panne? Also,
ja, irgendwas, was völlig unerwartet war, wo wirklich was schiefgelaufen ist, wo ihr auch nicht vorbereitet wart. Weil ich meine, man bereitet sich ja auf alle möglichen Fälle vor, gerade beim Online. Ne?
Ja.
Aber gab es irgendwas, was, wo ihr heute sagt, na ja, da lachen wir heute drüber, aber so was vielleicht unangenehm peinlich war, keine Ahnung, irgendwas?
Ja, sowas passiert, aber das ist dann manchmal ein Technik-Fail einfach, für den dann niemand was kann. Ja? Also es ist zum Beispiel mal passiert, dass wir irgendwie 140 Leute sollten Speed-Netzwerken in Zoom-Breakouts machen und dann ging das plötzlich nicht. Ja. Blöd. Was machst du dann? Ja, sagst den Leuten, sorry, ich muss jetzt mal kurz den Raum schließen, kommen Sie bitte gleich alle wieder rein und dann probieren wir es nochmal. Also wir werden das ganz oft gefragt. Das ist gerade heute wieder in einem Kundentermin, das ist eine große Angst von Kunden, dass sie sagen, ja, und wenn die Technik ausfällt oder wenn mein Internet schlecht ist oder was mache ich denn, wenn dies und jenes passiert? Haben Sie denn da Backup oder so? Ja, man kann einerseits technisch ein Backup schaffen, dass man sagt, ich habe hier noch einen extra Hotspot, wenn mein Anbieter mal wieder ein Kabel schraubt und ich kein Netz habe. Das muss ich natürlich haben, das ist die Grundvoraussetzung. Aber ansonsten muss man dann oft auch improvisieren. Also ja, und schlimmstenfalls, wenn jetzt jemand wirklich der Hauptredner ausfällt und hat kein Internet, dann muss er sich halt notfalls per Telefon einwählen und wir zeigen die Folien, dann hört man ihn wenigstens. Ich sage immer, wir operieren ja nicht am offenen Herzen. Also im schlimmsten Fall verliert man mal ein bisschen Zeit und muss vielleicht mal warten. Also es passieren schon ab und zu mal Pannen, aber sehr selten. Sehr selten. Und nichts wirklich Schlimmes. Also, ja.
Und wir bereiten die Leute auch ganz gut vor. Oft haben Menschen, die dann da das erste Mal einen Vortrag halten online oder das erste Mal eine tragende Rolle haben, moderieren, die haben natürlich dann oft auch ein bisschen Angst, ob alles funktioniert. Und wir machen vorher mit denen Technik-Check-Termine und wir prüfen alles. Wir gucken, ob das Licht gut ist und geben viele Tipps. Und dann gehen die auch ein bisschen sicherer rein. Das ist einfach so. Und was alle entlastet, ist eigentlich so dieses, dass sie sich auf ihre Inhalte konzentrieren können und sie können sich einfach darauf verlassen, dass wir das machen. Es gibt auch manchmal RednerInnen, die dann lieber ihre Folien selber teilen. Aber wir haben die als Backup und in dem Moment, wo das irgendwas nicht klappt und die sagen, oh, ich weiß nicht, dann machen das die Lindmanns, dann zack, haben wir die Folie geteilt und dann ist, also wir haben viele, viele doppelte Netze an vielen Stellen, vor allen Dingen, wenn es gewünscht ist. Ne? Das hat auch immer was damit zu tun, wie viel Sicherheit ist da wichtig. Bei Hauptrednern ja, wenn es 10 parallele Workshops gibt und einer kann da jetzt gerade seine Folie nicht teilen, dann muss er das halt aus dem Kopf erzählen. Das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist da der Austausch. Also genau, Zielsetzung ist immer wichtig. Genau. Was ist eigentlich wichtig? Und der Hauptredner möchte vielleicht unheimlich kompetent rüberkommen und dann müssen wir ihm dabei helfen, dann muss das auch mit der Technik stimmen. Und in anderen Fällen geht es vielleicht vor allen Dingen darum, dass verschiedene Standpunkte ausgetauscht werden. Und dann fokussieren wir uns darauf.
Ja, also wir Vorbereitung ist wirklich der Schlüssel. Da sind wir auch sehr penibel. Unsere Regiepläne sind gefürchtet. Aber wenn man sie dann live erlebt, den Plan, dann stellt man fest, der Regieplan ist mein Freund. Und wenn ich mich an den halte, dann kann ich mich eigentlich entspannen. Ja, das ist eins der Dinge, wo wir sehr harmonieren, dass wir beide so Vorbereitungsfreaks sind und Organisationsfans.
Jetzt hast du gerade gesagt, ihr harmoniert sehr gut. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das fragen darf, aber ich meine, ihr arbeitet jetzt schon eine ganze Weile zusammen, ihr arbeitet viel zusammen, organisiert riesige Events. Gibt es da manchmal Momente, wo ihr vielleicht auch dann mal genervt voneinander seid oder wie ist das so?
Selten. Also einmal haben wir uns, glaube ich, angezickt, oder? Als wir beide ein bisschen unter Strom waren, aber nicht ernsthaft. Also
nee. Also selbst dann auch nicht wirklich. Also wir kennen uns so gut. Also ich weiß, das Wichtige ist ja, dass man sowas dann nicht persönlich nimmt. Wenn irgendwie, natürlich ist es so, dass der eine oder andere mal kurz angebunden ist, wenn es gerade stressig ist da draußen so. Wenn wir überarbeiten, das waren eben Phasen, wo wir viel zu tun hatten und wo es eigentlich nicht gut war, wo wir das nicht gut geplant haben, wo wir, wie gesagt, noch jemanden hätten einstellen müssen vielleicht oder so. Und dann ist man so unter Strom, dann denkt man so, boah, ey, warum fragt ihr mich das jetzt? Das weiß sie doch eigentlich. Oder sowas. Na klar, dann ist man mal. Nur das Schöne ist, dass wir uns so lange kennen und wir beide Kommunikationsprofis sind. Und dann sagt einer, bist du angezickt? Ja. Und dann kann man das klären. Und dann ist das aber auch gleich wieder vorbei. Und dann ist ich bin halt nur so im Stress. Und dann kann man am nächsten Tag da in Ruhe drüber reden, wenn wieder Zeit ist. Aber das passiert eigentlich nicht wirklich.
Nee. Und wir sind beide total glücklich, dass wir jetzt endlich zusammenarbeiten. Und zwar so richtig, also so ernsthaft mit. Wir treffen Entscheidungen zusammen. Wir zelebrieren das Vier-Augen-Prinzip auch sehr stark. Manchmal sogar bei E-Mails, ja. Und das empfinden wir beide als sehr entlastend und auch als bereichernd gleichzeitig.
Wo geht's denn jetzt hin mit eurer Zusammenarbeit? Was habt ihr noch vor?
Weltherrschaft natürlich. Was
sagst du? Das will ich tun. Nee, das könnt ihr nicht machen. Wir müssen uns die teilen. Ja. Wo geht die Reise hin?
Tja.
Also was bleiben soll, finde ich, wenn ich das mal sagen darf, ist ja auch wichtig, wenn man sagt, wo geht man hin, was will ich mitnehmen in die neue Welt. Was bleiben wird, ist, dass wir zusammenarbeiten, glaube ich. Also von meiner Seite ist ganz klar der Wunsch, selbst wenn es nie wieder Online-Veranstaltungen geben würde, würde ich mir mit Annette jetzt ganz schnell was Neues ausdenken, was wir zusammen machen. Das ist aber so nicht. Und bei den Online-Veranstaltungen, ich finde es ganz toll, ich würde gerne mit der Sorte Kunden zusammenarbeiten, die wir jetzt haben. Und das würde ich gern ungern ändern. Also ich möchte keine großen Konzerne, die große Shows auf die Bühne bringen wollen. Das ist ein anderes Geschäft. Mhm. Da gibt es auch ganz tolle Anbieter, die das machen. Ich möchte diese Leute haben, die Inhalte austauschen miteinander. Also das sind, da geht es wirklich um ganz harte Themen manchmal. Da geht es um Altern und um Armut. Und es geht Annette, was haben wir da? Biodiversität, Aussterben der Arten. Also es ist manchmal so, ich kann mich kaum auf die Technik konzentrieren, weil mich die Themen auch so interessieren. Und das sind alles auch wichtige Themen. Wir haben, sagen wir, was zur Beschneidung von Frauen in Deutschland gemacht. Wir haben also wirklich auch ganz harte Themen zum Teil. Aber das sind Themen, wo Leute wirklich engagierte Menschen miteinander in Austausch kommen. Und das soll bleiben. Wir wollen keine Shows machen, nicht Verkaufsveranstaltungen.
Nee.
Und und die brauchen uns auch weiterhin, bin ich mir ganz sicher. Und es wird mehr in Richtung Hybrid gehen. Und es wird auch mehr gehen, der Markt wird dahin gehen und da gehen wir dann auch mit. Und es wird wahrscheinlich auch mehr gehen in Richtung, es gibt Präsenzveranstaltungen und Online-Veranstaltungen und die ergänzen sich. Die müssen doch nicht mal miteinander verknüpft sein, sondern dann macht man einmal im Jahr eine große Präsenzveranstaltung und zwischendurch trifft man sich mal für so Informationsaustausch oder sowas. Und da geht es gerade und das würden wir gerne mitmachen.
Ja.
Oder?
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben auch Lust, da wieder stärker ins konzeptionelle Denken zu kommen, dass wir mal wieder Raum haben, Ideen zu entwickeln. Im Moment reagieren wir wirklich hauptsächlich auf einen Bedarf und treiben unser Geschäft voran und machen das so gemäß der Nachfrage. Aber wir haben große Lust, wie gesagt, wir haben ganz viele Ideen, was man jetzt nicht nur marketingtechnisch, aber auch ansonsten konzeptionell, inhaltlich, methodisch noch ausbauen kann. Und ich sehe es genauso. Also wir werden mit Sicherheit weiter zusammenarbeiten und der Laden muss jetzt nicht zwingend größer werden oder so, wenn das jetzt die Ziel, der Hintergrund der Frage war, also ist jetzt nicht, das war auch noch nie meine Idee von Selbstständigkeit, irgendwie dieses Wachstumspostulat, das hat mich nie gereizt, ja. Ich finde das sehr cool, dass wir hier jetzt ein relativ florierendes Business angeschoben haben und da offenbar vieles richtig machen, aber das muss jetzt nicht sich verdreifachen nächstes Jahr oder so. Und noch 10 Angestellte, das ist jetzt nicht ein Selbstzweck.
Aber, wenn wir das machen wollen, was du gerade gesagt hast, nämlich zum Beispiel auch mehr unser Wissen, wir wollen auch eigentlich unser Wissen ein bisschen weitergeben,
ja,
nämlich nicht nur in Blogbeiträgen, sondern auch mal in kleinen Veranstaltungen und vielleicht auch mal ein Buch oder so. Ich habe keine Ahnung, wir wissen so viel, wir haben so viel gelernt. Wenn wir das wirklich machen wollen, brauchen wir vielleicht doch noch mehr Angestellte, um das zu wuppen, was passiert.
Also na klar.
Das Wachstum passiert, ist manchmal auch nötig, damit man Sachen umsetzen kann.
Na klar, aber es ist kein Selbstzweck. Und ich glaube, wir werden auch dabei bleiben, dass wir uns keine festen Umsatzziele setzen oder so. Wir gucken einfach, was kommt.
Genau. Ja, Startup. Wir sind über 50 beide.
Jeweils. Ja.
Also nicht zusammen.
Also könnte man aber meinen, weil so viel Energie, wie ihr versprüht, und ich glaube, das ist ja auch ein Erfolgsfaktor. Energie den Menschen zeigen, dass man das, was man macht, gerne macht, dann ist man da auch gut drin.
Total.
Also glaube ich, ein Schlüssel.
Ja. Ja, sonst hätten wir das, glaube ich, auch so lange bisher nicht durchgehalten, weil es doch teilweise eine echt harte Belastung war. Aber es macht uns unglaublichen Spaß. Wir haben Wahnsinnsthemen, das hat Tanja ja eben schon erzählt. Also unser Kundenportfolio ist wirklich toll. Und wir lernen täglich dazu, das klingt jetzt so abgedroschen, aber es ist wirklich so. Also es ist nicht nur die Tools, sondern auch, es gibt immer mal wieder neue Arten von Veranstaltungen. Dann kommt ein Kunde und sagt, kann man eigentlich eine Unterhausdebatte online machen? Und das sind tolle Aufträge, weil dann sind wir gefordert, nachzudenken, wie man so eine Methode online umsetzt. Ja? Und das macht uns beiden unheimlichen Spaß, solche Sachen zu entwickeln.
Ich glaube, ihr seid wirklich gute Beispiele dafür, dass man, also wie toll Selbstständigkeit sein kann. Und du hast ja vorhin gesagt, ihr arbeitet mit Kunden zusammen, mit denen ihr zusammenarbeiten wollt. Und ich finde, man bin auch mal gefragt worden, ich finde toll, dass man nicht mehr die Dinge machen muss, die man nicht gerne gemacht hat. Mhm. Jetzt lassen wir mal Steuererklärungen und so weit außen vor. Aber eben fachlich kann man sich genau auf diese Themen stürzen, wo man glaubt, dass, also wo man denkt oder wo man vielleicht weiß oder wo man wirklich gut drin ist. Und das und diese Vielfalt und diese Unterschiedlichkeit der Themen, wie du gesagt hast, Tanja, dass man eben also auch mit Themen konfrontiert wird, mit denen hatte man früher in seinem Leben nichts zu tun. Und gerade wenn man moderiert und sowas, ich erlebe das ja auch mal, dass man Themen sagt, ich möchte eigentlich gar nicht moderieren, ich möchte mich mit denen viel lieber unterhalten über das Inhaltliche, ist nicht meine Aufgabe im Normalfall. Aber ich glaube, das ist etwas, was auch ganz vielen Mut machen kann, sich zu überlegen, wo man sich hin entwickeln will. Und dass das eben mit Alter nicht die Grenze ist. Ja.
Nö. Auf keinen Fall. Was auch total klasse ist und uns beide eint, ist, dass wir in diesen Job, den wir uns ja irgendwie geschnitzt haben, da können wir fast alles gebrauchen, was wir früher gemacht haben. Mhm. Also ich habe einen E-Learning-Background, das hilft mir jetzt. Ich schreibe am laufenden Band Anleitungen zum Beispiel und habe ohnehin ein Faible für Tools und Tanja ist Business Coach und hat methodisch unglaublich viel drauf. Und das Kommunizieren, das haben wir beide, bringen wir mit. Und das hilft uns total, weil wir eigentlich fast alles brauchen, was wir in den bisherigen Jobs, die ja auch schon so ein bisschen bauchladenmäßig waren, das werfen wir jetzt zusammen. Und was wir nicht können, lernen wir halt oder kaufen wir dazu.
Ja, wir kaufen viel dazu.
Ja, also das stimmt.
Darf man nicht vergessen. Mhm. Da kommen, also wir haben Programmpunkte, die wir dazu kaufen. Ob da jetzt jemand ist, der eine bewegte Pause macht oder was Sport macht mit den Leuten online oder Musiker oder Gebärdendolmetschende, weil wir Barrierefreiheit auch brauchen manchmal. Oder ein Streaming-Dienstleister oder Leute, die Videos schneiden. Das sind alles Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten. Die haben wir nicht angestellt, die brauchen wir eben für bestimmte Projekte, aber die arbeiten auch dann regelmäßig mit uns zusammen.
Das ergänzt sich ja dann alles sehr gut und ich würde bei euch zwei fast sagen, was sich liebt, das neckt sich.
Haben wir uns geneckt?
Naja, wir fallen uns normalerweise mehr ins Wort.
Noch viel mehr,
hier waren wir sehr höflich.
Bekommen jetzt, genau. Ja, ihr Lieben, ich schiebe schon die ganze Zeit auf die Zeit.
Eine Stunde schon.
Ja, Wahnsinn. Das ging flott mit euch. Ja. Aber vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für uns auch. Und würde ich sagen, haben wir schon wieder eine weitere Folge des VGSD Story Podcasts im Kasten.
Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Und ich werde euch jetzt auch mal intern beim VGSD weiterempfehlen, weil ihr kennt ja vielleicht die Experten-Talks. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass euer Wissen auch für ganz viele andere mal so als Impuls interessant ist. Und ansonsten wird spannend sein, euren Weg weiter zu verfolgen.
Sehr gern.
Vielen Dank für die schönen Fragen.
Ja, danke an euch. Hat uns Spaß gemacht.
Alle Infos zu Annette und Tanja findet ihr, liebe Hörer, in den Shownotes. Da haben wir die Homepage verlinkt, auf der ihr dann zum Beispiel auch den Blog von Annette und Tanja findet. Und egal, ob ihr am liebsten auf Spotify unterwegs seid, Deezer oder Apple Podcast, VGSD Story gibt's auf allen gängigen Podcast-Portalen und natürlich auch auf der VGSD Homepage. Hört rein und lasst gerne einen Kommentar da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Lars und ich freuen uns schon, denn auch dann haben wir natürlich wieder spannende Gäste für euch.
Das stimmt. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.
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 VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.